Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Themenmonat von Unter vier Augen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen über das Glaukom gemeinsam mit Herr Professor Dr. Jan Lübcke. Er ist Oberarzt und Schwerpunktleiter für das Glaukom an der Universitätsklinik in Freiburg. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo. Schön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Magst du vielleicht am Anfang einmal ein bisschen was über dich erzählen und darüber, was dich zum Glaukom gebracht hat?
Das hat sich tatsächlich so ein kleines bisschen ergeben während meiner Assistenzarztzeit schon. Also bei uns in Freiburg sind sowieso die einzelnen Fachbereiche in der Augenheilkunde relativ streng tatsächlich getrennt. Das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns. Und irgendwie hat mich das Glaukom tatsächlich von Anfang an fasziniert. Auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, ja, ist ja eigentlich eine ganz einfache Erkrankung, man muss immer nur den Augendruck senken. Aber das trifft halt die Wahrheit am Ende oder die Realität dann leider doch nicht. Das sind viele, finde ich, interessante Patientengeschichten, Patientenverläufe. Es ist eine chronische Erkrankung, wo man natürlich über lange Zeit dranbleiben muss oder dranbleiben kann, auch an den Patienten und die mitbegleitet. Und dann aber auch einfach, dass es noch so viel Unbekanntes darüber gibt und dass wir noch sehr, sehr viele Fragen haben, die wir hoffentlich irgendwann auch noch beantwortet bekommen. Und das ist natürlich ein spannender Bereich in der Augenheilkunde.
Ja, und so individuell wie die Verläufe sind, ist auch die Therapie. Das macht mich ja momentan noch so ein bisschen wahnsinnig, dass es nicht so einen ganz klaren Ablauf gibt, wann man was macht, wie mit anderen Erkrankungen, wie man das so im Studium kennt, sondern jeder Oberarzt hat so ein bisschen sein eigenes Prozedere und versucht, sich da so ein bisschen einzugrooven.
Ja, also das ist auf der einen Seite das Problem, aber auf der anderen Seite natürlich auch das, was es dann halt irgendwie faszinierend macht.
Ja, wenn man dann mal Oberarzt ist und
und selber sagen darf, wie man es machen möchte.
Genau, richtig. Okay, also ich hoffe und freue mich auf diesen Themenmonat. Ich hoffe, er macht mich klüger. Auch wenn wir ein bisschen anders einsteigen. Wir sprechen nicht über das Tropfenprozedere, sondern wir sprechen über eine Verbindung von zwei, ja leider sehr häufigen Erkrankungen. Halt einerseits das Glaukom und andererseits halt auch die Demenz. Denn Casey Crump und Kollegen haben sich gefragt, wie da die Prävalenz ist von einer demenziellen Erkrankung unter Patienten, die eben schon ein Glaukom haben. Und die sind da irgendwie sehr interessant rangegangen. Die hatten ja eine sehr große Kohorte und sind auch methodisch da sehr interessant vorgegangen. Ich würde mich freuen, wenn du mir da was zu erzählen könntest.
Genau, das ist eine nationale Kohortenstudie gewesen, die in Schweden durchgeführt wurde. Und in Schweden ist tatsächlich einfach das Besondere, dass das Gesundheitssystem sehr zentralisiert aufgebaut ist. Nicht wie bei uns, dass es ganz viele verschiedene Praxen, Krankenhäuser gibt, verschiedene Träger, die sozusagen parallel arbeiten, sondern da ist es sehr zentralisiert und der Wert wird eigentlich auch fast alles an Patienteninformationen in digitalen Patientenakten sozusagen gespeichert und dann in Register letztendlich eingegeben und dahinterlegt. Und das ist natürlich dann für Auswertungen von wirklich extrem großen Patientengruppen sehr, sehr hilfreich, wenn man dann auf solche Daten zugreifen kann. Und die Daten gibt es dann tatsächlich von Krankenhäusern, aber auch von ambulanten Behandlungszentren. Und das hat man sich bei anderen Studien tatsächlich auch schon zunutze gemacht, auch gerade aus dem Glaukombereich. Da gibt es mehrere Studien, Gesichtsfelddaten, Gesichtsfeldprogression, die aus Schweden kommen. Und ich denke, das ist tatsächlich einer der Gründe, einfach, dass man diese gute Ressource da hat und die dann entsprechend auch nutzen kann.
Ja, spannend. Also von wie vielen Patienten sprechen wir dann ungefähr?
Also in dem Fall sind das insgesamt 3,5 Millionen Patienten gewesen.
Oh,
die sind
jetzt
nicht alle primär erkrankt gewesen. Aber von diesen 3,5 Millionen Patienten hatten etwa 300.000 tatsächlich auch eine Glaukomerkrankung.
Und haben die über den Zeitraum 1995 bis 2017 angeschaut, glaube ich.
Genau. Oder? Genau, also man hat quasi diese Glaukomgruppe von 1995 an sozusagen nachbeobachtet und hat geschaut, ob die eine Demenz entwickeln in diesem Nachbeobachtungszeitraum. Mhm. Und genau das Gleiche hat man mit einer nicht-Glaukom-erkrankten Kontrollgruppe gemacht. Und da ist das Verhältnis etwa 1:10 gewesen. Also pro Glaukompatient, der nachbeobachtet wurde, hat man etwa 10 nicht-Glaukom-erkrankte Patienten aus diesem System nachbeobachtet. Und dann tatsächlich ganz einfach, in Anführungszeichen einfach, geschaut, welche dieser Patienten tatsächlich dann eine Demenz entwickelt haben.
Und dann hat man die Demenzen nochmal geteilt in Alzheimer, vaskulär und sonstige, beziehungsweise alle zusammen. Fand ich irgendwie auch interessant.
Genau. Ja, das stimmt. Klar, das ist natürlich insofern spannend, weil gerade wenn wir jetzt an die vaskuläre Demenz denken und da vielleicht doch dann davon ausgehen, dass das dass tatsächlich da einfach ein, sag ich mal, vereinfacht gesagt, ein Durchblutungsproblem irgendwo ja vorliegt.
Ja,
könnte man bei vaskulär denken, genau. Das erinnert ja zumindest ein kleines bisschen an das Normaldruckglaukom. Mhm. Und dass da scheint ja auch die Durchblutung insgesamt eine sehr große Rolle zu spielen, halt dann vom Sehnerven. Und dass es da möglicherweise eine gewisse Parallele geben könnte, ist ja zumindest eine Vermutung, auf die man kommen könnte.
Ah, okay. Interessant. Ja, können wir ja gleich noch ein bisschen zukommen. Ich würde gerne noch kurz auf dieses sehr hohe Matching eingehen. Was sind deine Gedanken dazu, warum die das so hoch gematcht haben könnten? Weil sie es konnten oder weil sie irgendwie gedacht haben,
Tja, vielleicht tatsächlich, weil sie es konnten. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man das so macht.
Vermutlich.
Sonst würde das nicht so gut funktionieren. Vielleicht hat man tatsächlich aber auch von Anfang an angenommen, dass tatsächlich die Prävalenz von Demenzerkrankungen letztendlich dann in der Normalbevölkerung geringer ist. Mhm. Und hat das versucht, damit so ein klein wenig auszugleichen. Warum man dann gleich auf 1:10 geht, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Da habe ich so jetzt keine ganz konkrete Antwort drauf, muss ich ehrlich zugeben.
Kann man ja auch gar nicht haben. Aber ich habe mir irgendwie auch gedacht, vielleicht liegt es daran, dass es bei der anderen Bevölkerung, die vielleicht auch nicht so unbedingt auffällt, weil die haben vielleicht auch chronische Erkrankungen, aber Glaukompatienten sollten ja irgendwie einmal im Vierteljahr zum Arzt gehen und dann fällt es vielleicht auch irgendwie eher auf. Also das war so mein Gedanke zu dem Thema.
Mhm. Das stimmt, aber wenn das natürlich der Grund dafür ist, mhm, dann hätte man ja auch das Problem, dass man möglicherweise in der Normalbevölkerung sozusagen die Demenzerkrankungen nachher unterdiagnostiziert.
Ja.
Und das würde natürlich dann entsprechend diese ganze Studie ja in Frage stellen, wenn man sagt, in der einen Gruppe sind wahrscheinlich nicht alle Patienten mit Demenz richtig diagnostiziert worden.
Ja, stimmt. Okay, ich dachte, das könnte durchs Matching so ein bisschen ausgeglichen werden, aber eigentlich kannst du das ja gar nicht. Stimmt. Hätte ich zu Ende denken müssen. Okay, also, davon abgesehen, können wir ja jetzt eigentlich schon darauf kommen, was die rausgefunden haben.
Genau, die Frage ist ja dann gewesen, ist tatsächlich die Demenz bei den Glaukompatienten häufiger gewesen? Und ja, letztendlich muss man sagen, es ist tatsächlich so. Also das mediane Follow-up in dieser Zeit von den Glaukompatienten, die da in diesem Zeitraum 95 bis 2017 untersucht wurden, ist immerhin 8 Jahre gewesen. Mhm. Und man hat dann gesehen, dass in der Kontrollgruppe etwa 7% der untersuchten Patienten, also von diesen 3,2 Millionen dann etwa, mhm, eine Demenz entwickelt haben. Und auf der anderen Seite in der Glaukomgruppe sind es 10% der untersuchten Patienten gewesen. Also doch durchaus ein relevanter Anteil mehr, die dann zusätzlich zum Glaukom auch noch eine Demenz bekommen haben.
Und dann konnten die das ja sogar noch weiter aufsplitten, was ich super spannend fand.
Genau, und das, was wir eben gerade schon gesagt hatten, diese vaskuläre Komponente. Es ist tatsächlich so, dass bei den Glaukompatienten das Risiko, eine vaskuläre Demenz zu entwickeln, 65% erhöht gewesen ist im Vergleich zur Normalgruppe, zur Normalbevölkerung. Für Alzheimer ist es auch noch höher gewesen, da sind es 35% gewesen und die anderen oder letztendlich die allgemeinen Demenzformen, die man da zusammengefasst hat, ist auch immerhin nochmal 55%. Also man sieht schon, dass da tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko da ist und eben aber gerade auch diese vaskulären Demenzen da ja im Vordergrund stehen.
Ja, finde ich total interessant. Hat man da Erklärungsansätze für, jetzt außerhalb von den vaskulären?
Ja, es gibt wohl tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen Ideen, was da eine Rolle spielen könnte. Ich meine, beim Alzheimer gibt es ja dieses Tau-Protein, was vermehrt letztendlich vorkommt oder was da zumindest eine Rolle zu spielen scheint. So hundertprozentig geklärt, was das Problem mit diesem Tau-Protein ist, ist meines Wissens nach bisher nicht. Man geht wohl so ein bisschen davon aus, dass es den axonalen Transport stören kann. Und man weiß auch, dass es nicht nur im Liquor vorkommt, letztendlich bei diesen Patienten, bei den Alzheimer-Demenz-Patienten, sondern auch in der Netzhaut, in der Retina nachgewiesen werden kann.
Oh, spannend.
Und wenn man sich überlegt, dass natürlich gerade auch die Ganglienzellen eigentlich sehr, sehr auf ihren axonalen Transport oder den funktionalen axonalen Transport angewiesen sind, könnte man sich schon vorstellen, dass es da vielleicht tatsächlich Wechselwirkungen nachher gibt. Das sind aber auch tendenziell eher Mutmaßungen bisher. Also man weiß nicht wirklich, was da der eindeutige Zusammenhang ist. Aber klar, bei der vaskulären Demenz ist es halt schon so, dass das im Grunde ein ähnliches Erkrankungskonzept ist, wie es wahrscheinlich auch beim Normaldruckglaukom nachher ist.
Ja, interessant, aber trotzdem da so ein bisschen in die Pathophysiologie reinzugehen, weil es ja schon echt ein deutlicher Unterschied ist. Also man muss das wahrscheinlich als Augenarzt in Zukunft viel besser auf dem Schirm haben, oder? Und viel eher mal irgendwie einen Uhrentest mit denen machen oder was auch immer ich aus meinem Studium noch an Demenztests weiß.
Ja, da wird man bestimmt noch einen schnellen Test finden. Gut, wenn man jetzt jedem Patienten darum bittet, einmal eine Uhr aufzumalen, dann wird es vielleicht doch ein kleines bisschen zu umfangreich. Aber natürlich, ich glaube, das Wissen darum, das ist schon viel wert. Also, dass man tatsächlich dafür sensibilisiert ist. Und ich meine, wenn jetzt tatsächlich 10% der Glaukompatienten über so einen Zeitraum von mir aus 8 Jahren das entwickeln, dann ist das ja wirklich, das ist ja ein wirklich sehr relevanter Anteil.
Ja.
Auf der anderen Seite, klar, auch bei den Gesunden sind 7%, aber ich hätte es so aus dem Bauch heraus tatsächlich eher erstmal weniger eingeschätzt, wenn man die Patienten sich so anschaut oder die wir jeden Tag ja eigentlich sehen, bei uns in der Klinik auch. Aber klar, das ist was wirklich relevant ist. Und da muss man, denke ich, für sensibilisiert sein.
Ja. Und würde das dann halt auch eine therapeutische Konsequenz nach sich ziehen, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Person ist jetzt vielleicht dement oder eher auffällig. Und dann würde ich dazu tendieren, vielleicht nicht noch mehr Tropfen zu geben, sondern zu sagen, gut, wir machen eher noch mal einen chirurgischen Eingriff, zum Beispiel, keine Ahnung, ein SLT oder...
Also sicherlich spielt das eine Rolle. Klar, wenn man weiß, dass da vielleicht eine demenzielle Entwicklung mit dabei ist, das stimmt schon, dann jetzt noch den dritten Tropfen aufzuschreiben, der dann noch zu einer anderen Uhrzeit gegeben werden muss, das wird es im Zweifel natürlich schwieriger machen. Das gilt grundsätzlich, glaube ich, aber schon auch für viele Patienten. Also auch Patienten, die jetzt nicht von der Demenz betroffen sind, da muss ich sagen, da ist es schon tatsächlich auch einfach immer eine Herausforderung, da wirklich den ganzen Tag an diese Tropfen zu denken. Also ich glaube, das würde mir auch nicht besonders leicht fallen. Also das muss man, glaube ich, auch so tatsächlich anerkennen. Aber na klar, bei den Demenzpatienten wäre das sicherlich noch ein zusätzlicher Faktor.
Was ich auch spannend fand, war, dass Sie gesagt haben, dass das Glaukom vor allen Dingen über 70 Jahren irgendwie was mit einer Assoziation mit einer höheren Prävalenz zu demenziellen Erkrankungen zu tun hat. Und darunter irgendwie nicht so. Also, dass man jetzt nicht die ganze Zeit bei allen Glaukompatienten denken muss, ach du meine Güte, war das vielleicht Zufall, dass Frau XYZ ihre Brille hier vergessen hat oder ist sie dement? Sondern erst, wenn die über 70 sind.
Ja, also das ist klar, müsste man mal drauf achten, wie das ist, ab welchem Alter das dann tatsächlich anfängt, wo die Leute ihre Brille liegen lassen im Untersuchungsraum. Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, der da in der Studie auch nochmal diskutiert wurde, weil vorher diese Assoziation noch so ein bisschen unklar gewesen ist. Man hat aus anderen Ländern oder auch anderen Kontinenten tatsächlich ähnliche Studien durchgeführt oder versucht, da ähnliche Studien durchzuführen, die aber erstmal deutlich weniger Patienten eingeschlossen haben oder viel geringere Fallzahlen hatten. Und interessanterweise tatsächlich auch noch eine andere schwedische Studie, die dabei war, die aber nicht Gesamtschweden untersucht hat, sondern vor allem den Bereich um Stockholm, um die Hauptstadt drumherum. Und die haben diesen Zusammenhang nicht entdeckt Und die Begründung, die die Autoren von dieser Studie hier liefern oder dafür geben, ist, dass die ein deutlich jüngeres Patientenkollektiv eingeschlossen haben.
Ah, okay.
Und na klar, wenn man sich dann Glaukompatienten anguckt, die im Alter von 60 bis 70 sind und da insgesamt das Risiko für eine Demenz einfach sehr, sehr gering ist, dann findet man den Unterschied vielleicht tatsächlich auch einfach nicht. Also ist natürlich schon dann auch relevant dafür, dass man diese Unterschiede sieht.
Okay, ja, finde ich sehr spannend. Sensibilisiert einen auf jeden Fall als Augenarzt nochmal vielleicht so ein bisschen für den Patienten. Also ist so ein blöder Satz, aber ich glaube, man ist oft so ein bisschen anders unterwegs. Also ich merke das bei mir schon zumindest. Und wenn man dann so länger im Beruf ist und wahrscheinlich noch mehr Stress hat, ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Also genau, vielen, vielen Dank für die wunderbare Zusammenfassung.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich auf die nächste Folge, Jan. Da sprechen wir über Stress und Intraokulardruckmessung. Also wir bleiben so ein bisschen im psychischen Bereich. Und ich danke dir jetzt schon mal sehr herzlich dafür, dass du mitgemacht hast. Und wünsche unseren Zuhörern eine wunderbare Woche und bis dann.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.